Hallo, mein Moin, willkommen zurück bei uns im Podcast-Café, liebe Zuhörer, denn wie ihr wisst, haben Martin und ich uns selbstständig gemacht und ein Café aufgemacht, aus welchem heraus wir podcasten.
Und es läuft auch ganz gut, wir hatten ja schon ein paar Gäste bei uns zu Gast, denen wir Kaffee, Gebäck anbieten und heute haben wir auch einen ganz spannenden Gast bei uns.
Und zwar haben wir heute zu Gast Hanno Rother, vielleicht manchen besser bekannt als der Kirchendude. Moin, Hanno.
Ja, moin, genau. Es ist ganz komisch, wenn man als Kirchendude eingeladen wird, als Hanno Rother vorgestellt zu werden, ist mir gerade aufgefallen, obwohl das natürlich mein allen bekannter Name ist. Aber
was ist dir denn lieber?
Nö, alles gut, es geht so und so.
Okay, du bist ja hier bei uns im Café vorbeigekommen, netterweise, und wir fragen unsere Gäste da immer als erstes, wie stehst du eigentlich zu Cafés? Bist du selber ein Kaffeetyp? Gehst du gern in Cafés?
Boah, absolut. Ich hätte gerne viel mehr Zeit, irgendwie mich einfach ins Café zu setzen mit einer Zeitung, den einen oder anderen Kaffee zu trinken und ja, Zeitung zu lesen oder auch ein Buch oder so und ja, das Leben zu genießen, vielleicht auch zu beobachten, wie andere leben. So, das ist meine Urlaubserfahrung von Italien irgendwie immer, im Strandcafé zu sitzen und lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
Aber das ist ganz interessant, weil die meisten Antworten auf die Frage direkt aus dem Arbeitskontext heraus, ja, da kann ich ganz gut arbeiten oder nee, da könnte ich ja gar nicht arbeiten oder so. Aber für dich ist das noch ein Ort des Rückzugs und der Freizeit.
Ja, wobei natürlich Zeitung lesen schon auch zu meiner Arbeit dazu gehört. Aber
dann kommen wir vielleicht auch mal direkt zu deiner Arbeit, denn du bist ja in einer bestimmten Funktion bei uns auf dem Event auch dabei, im Super Communication Land. Und zwar bist du, ja, wie kann man dich denn zusammenfassen? Für mich bist du so ein digitaler Priester, kann man das so sagen?
Ich bin ja nicht nur digitaler Priester, sondern auch analoger Priester. Ja. Das ist ja das, kommt ja ganz, ganz spannend dazu. Also ich bin in meinem wirklichen Leben Priester. Und habe durch eine interessante Kooperation mit Funk, was ja das junge Format von ARD und ZDF ist, und einer beauftragten Firma, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf
hier. Doch, so, klar, mach gerne.
Ja, also Rocket Beans TV, wo dann die Rundfunkreferate der Kirchen mich entsandt haben und wir spielen Pen and Paper zusammen. Und dadurch ist es irgendwie entstanden, dass ich den digitalen Raum nochmal so neu entdeckt habe. Ich war schon lange sehr computeraffin, habe früher gezockt, habe dann während des Studiums in der EDV gearbeitet und so weiter und so fort. Genau, und habe aber nochmal entdeckt, dass es irgendwie den digitalen Raum auch gibt, um auch da pastoral zu arbeiten und Priester zu sein. Und vielleicht anders, als das manche erwarten. Und zwar glaube ich, dass die Erwartung im digitalen Raum eine andere ist als die ich in der analogen Welt sozusagen bekomme. Und ich glaube auch, dass mein Dienstgeber bisher noch sehr wenig wahrnimmt, was ich da im digitalen Raum mache.
Auf Twitch, auf Twitter meine ich, wenn man da mal schaut, dann nennst du dich selber Influencer für Gott auf Twitch. Ist natürlich so ein bisschen humorvoll, aber vielleicht mal die Frage, ist die Kirche da schon angekommen? Ist die schon so ein bisschen im digitalen Zeitalter angekommen? Oder besteht da noch so ein bisschen Nachholbedarf? Es hat ja immer ein sehr traditionelles Image eigentlich, die Kirche.
Hat sie definitiv, hat sie, glaube ich, nicht immer zu Recht, dieses traditionelle Image, aber im digitalen Raum angekommen, ich gebe zu, da tut sich die Kirche sehr schwer. Also ich glaube, sie hat mittlerweile gemerkt, dass Digitalisierung an der Gesellschaft nicht vorbeigeht, aber auch unsere Gesellschaft tut sich mit Digitalisierung ja schwer. Also man kann sich ja mal Netzabdeckung in Deutschland angucken oder solche Dinge. Aber gerade die katholische Kirche ist noch gar nicht so fit in dem Bereich, digitale Dinge auszuprobieren. Es gibt ein paar Pioniere, die das machen und das finde ich gut.
Du zum Beispiel.
Ich gehöre da, glaube ich, zu, ja. Was wir im Moment versuchen, ist ganz, ganz viel Lobbyarbeit irgendwie bei unseren Vorgesetzten und bei den Leuten, die irgendwie vielleicht da auch Dinge mal ermöglichen müssen. Das sind manchmal ziemlich dicke Bretter, die man da bohren muss.
Wie kann man sich das vorstellen? Was sind da konkrete Dinge? Also du streamst jetzt zum Beispiel, wenn du was mit deinen Freunden spielst. Aber Kirche und Digitalisierung, was kann man sich dann noch konkreter darunter vorstellen? In welchen Bereichen kann das noch Einfluss haben?
Also manchmal sind so Geschichten, also ich spiele ja nicht nur, ich habe ja auch sehr viel Redeanteile in meinen Streams, wo ich einfach auch mit dem Chat ins Gespräch komme, manchmal über wesentlichere, manchmal über unwesentlichere Themen. Und wenn ich so denke, wenn man über die wesentlicheren Themen ins Gespräch kommt, dann hat das was von Seelsorge, dann hat das was von Pastoral. Und dann geht es um einen Austausch, was ist uns wichtig. Das mache ich eigentlich in der Predigt nicht anders, das mache ich in Gesprächen mit Menschen vor Ort nicht anders. Aber es ist schwierig, das sozusagen begreifbar zu machen, dass das auch eine Form sein kann, wie man Pastoral macht. Und wenn man das noch ausbauen möchte, dann braucht man da auch Unterstützung für. Da tun wir uns schwer. Also ich habe mal unsere Medienabteilung gefragt, könnt ihr nicht mal irgendwie meinen Kanal bewerben, dass da ein paar mehr Leute draufkommen? Ja, wenn unsere Medienabteilung die bewirbt, dann kommen da Leute hin, die wahrscheinlich gar nicht meine Zielgruppe sind, weil sie jenseits der 60 sind.
Ja.
Und sich mit Twitch nicht auskennen. Ich will nicht sagen, dass es dürfen gerne über 60-Jährige zu mir hinkommen, aber das sind eher die klassischen Leute, die
Kirche schon einen Zugang haben.
Auf Facebook vertreten und so. Und genau. Und deswegen tun wir uns da ganz, ganz schwer, also selbst auch bei gutem Willen, ja, Dinge zusammenzubringen.
Aber mein Eindruck ist, dass du da nicht nur vielleicht...
Entschuldigung, ich bin ein bisschen übel erkältet. Das,
alles gut. Bitte huste nicht auf unsere Gläser und Teller. Hier kommen noch andere Gäste vorbei, ja?
Ja, deswegen immer schön in die Ellbeuge.
Genau. Was ich sagen wollte, war, dass du da ja nicht nur weiter bist als vielleicht der Rest der Kirche, sondern ja auch wirklich schon 5 Schritte weiter bist als der Großteil der Gesellschaft, weil auch wenn ich Leute aus meiner Peer Group spreche, die müssen schon zumindest eine Gaming-Affinität haben, um überhaupt Twitch zu kennen, wo natürlich riesige Reichweiten erzeugt werden können, aber der Großteil der Gesellschaft ist noch gar nicht angekommen, das Gefühl zumindest der Masse nicht. Darum machen wir auch diese Formate, um das ein bisschen den Leuten näher zu bringen, weil ich nämlich glaube, dass dort ganz spannende Potenziale stecken, weil wie du gerade sagst, du erreichst ja dann über Twitch zum Beispiel oder andere neue Medien, wir haben auch eben kurz gesprochen, ob Podcasting für euch spannend sein könnte oder für dich spannend sein könnte, ja ganz, ganz andere Leute, die Kirche sonst Schwierigkeiten hat zu erreichen.
Kirchliche Podcasts gibt es tatsächlich ein paar. Da ist die Kirche ein bisschen weiter, wobei es große Qualitätsunterschiede gibt. Podcast ist jetzt überhaupt noch gar nicht mein Fachbereich. Mhm. Aber also da gibt es welche, die nehmen ihre Sonntagspredigt auf und stellen die als Podcast ins Netz.
Ja.
Das würde ich jetzt eher als qualitativ simpler beschreiben, ohne jetzt den Predigten damit zu kurz tun zu wollen. Aber das ist ein Kapern eines Formats oder eines Vehikels Podcast, wo, glaube ich, das ganze Potenzial des Podcasts nicht ausgeschöpft ist. Und gleichwohl gibt es aber auch Leute in der Kirche, die Podcasts betreiben. Mein eigenes Bistum macht mittlerweile auch einen. Es gibt 2 Priester, die einen machen, der auch sehr spannend ist. Die beiden möchte ich gerne auch mal einladen. Die wirklich auch diese Podcast-Mentalität drin haben und coole Sachen damit machen und die Dinge vorankriegen. Was ich jetzt nochmal gelernt habe, ich habe mit 2 Freunden gesprochen, die auch einen Podcast machen, die haben nochmal deutlich die Möglichkeit, anders zu planen und das Live-Publikum, was bei Twitch dabei ist, das spült natürlich Dinge rein, das bringt unvorhergesehene Geschichten mit rein. Das macht es auch sehr spannend, weil es eine Interaktion beinhaltet und nicht erst im Nachhinein.
Bei uns auf dem Event geht es auch so ein bisschen darum, die digitale und die analoge Welt so ein bisschen zusammenzubringen, genauso wie du versuchst, der Kirchengemeinde vielleicht Digital Natives die ein bisschen näher zu bringen, diese Welten ein bisschen auch näher zu bringen. Und du sitzt bei uns im Speziellen zum Thema Liebe auch auf der Bühne und sprichst darüber. Würdest du sagen, dass die digitale Gesellschaft, die sich entwickelt, auch Einfluss darauf hat, wie wir Menschen lieben?
Also das ist eine ganz, ganz vielschichtige Frage. Und zwar insofern, als dass ich mehrere Trauungen hatte im vorletzten Jahr, spannenderweise irgendwie nacheinander, wo die Frage war so, ja, könnt ihr mir ein bisschen was über eure Geschichte erzählen, so an die Paare? Und die sagten, ja, wir sind per, weiß ich nicht, Elite-Partner oder wie sie alle heißen hier, hier Parship, ne, wo sich alle 11 Minuten ein Single verliebt und so.
Aber
und
nur einer, der andere nicht.
Der andere, ne? So, aber also die über solche Dating-Plattformen sich kennengelernt haben. Aber also auch durchaus ja seriös, ja. so, und wo ich denke, ja, ist auch okay, dass man also auch diesen Raum nutzt, sich kennenzulernen, mhm. was halt früher in Dörfern irgendwie auf dem Dorffest, auf dem Schützenfest stattgefunden hat, findet jetzt eben auch in einem viel größeren und virtuellen Raum statt. Warum denn auch nicht? Und was man natürlich irgendwie so kulturpessimistisch sagen könnte, ist, ja, der Ton im Internet ist ja manchmal nicht ganz sauber und so eine Verrohung unserer Sprache, Hasskommentare und solche Dinge. Das hat sicher auch eine Auswirkung darauf, wie wir uns aufeinander beziehen und wie wir uns miteinander verhalten. Da erlebe ich aber auch, dass gerade auch im Internet ganz viele da sind, die sagen, lass uns doch mal friedlich miteinander umgehen. So, und ne, hier solche Worte bitte nicht. Und es gibt auf Twitch ganz, ganz toxische Communities irgendwie. Gerade dann, wenn es sehr kompetitiv wird, wenn also irgendwie es um irgendwelche Ranking-Spiele geht und so. Und es gibt welche, da ist wirklich, das ist so eine Kuschelatmosphäre, in Anführungsstrichen, wo man das Gefühl hat, da nimmt jeder sofort wahr, hör mal, du warst doch letzte Woche krank, wie geht's dir heute? Mhm. So, und also insofern würde ich das jetzt gar nicht so kulturpessimistisch benennen, sondern sagen, ja klar, das wirkt sich aus, wie wir miteinander umgehen, aber es gibt alles im Netz. Und insofern
Das sehe ich ähnlich. Es sind ja auch nur Tools, die von Menschen bedient werden. Und die Menschen sind es ja, die quasi diese mit Leben füllen. Und das ist ja auch, habe ich den Eindruck, also ich kenne sehr viele Tinder-Babys inzwischen, ne, die daraus hervorgegangen sind, also ernsthafte Beziehungen, Ehen und so weiter, die eben von diesen Plattformen kommen, wo man sagt, ja, das ist alles digitales Wegkonsumieren vielleicht von Liebe oder so. Ja, es geht eben darum, wie man damit umgeht.
Ja. Siehst du denn einen Generationsunterschied, also zu den jungen Leuten, die irgendwie mit der Digitalisierung aufgewachsen sind, gehen die in deinen Augen anders mit Gefühlen, mit Emotionen um als die älteren Generationen?
Also meine Eltern jetzt selbst sind ja auch schon Nachkriegseltern so. Also das würde ich jetzt vielleicht nochmal anders sagen, weil wenn ich über eine Kriegsgeneration spreche, müsste ich über meine Großeltern reden. Das ist jetzt sehr schwer. So, also da glaube ich, dass ne, also die Situation des Krieges, was mit Menschen macht und mit Emotionen macht und Emotionalität macht, so. Aber ich glaube, die müssen wir jetzt gerade mal gar nicht im Blick haben, sondern wenn man wirklich bis, ne, also die heute 70 sind, haben ja auch den Krieg schon nicht mehr erlebt und so. Und doch, ja genau, gut nachgerechnet. Genau, also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Menschen unemotional sind, die Generationen durch, aber ihre Emotionen vielleicht anders ausdrücken. Mhm. Und ja, es gibt natürlich immer auch noch mal die kulturellen Unterschiede, also ne, irgendwie wie ist das mit den Ostfriesen, ne? Wenn der Moin sagt, der sagt Moin Moin, dann ist er schon ein Schwätzer, ne? Dann weiß man nicht, warum der so ein Mitteilungsbedürfnis hat. Jetzt gibt's vielleicht den Westfalen, dessen Lob, ja, kannst du nichts von sägen, das Höchste ist, so. Das heißt ja nicht, dass das ein unemotionaler Mensch ist. Was junge Menschen, glaube ich, machen, ist, Emotionen nochmal anders zu teilen, außerhalb von Face-to-Face-Beziehungen jetzt im realen Raum. Wobei ich kein Freund davon bin, virtuelle Welt und reale Welt voneinander zu trennen. Ich glaube, dass wenn eine Jugendliche heute per WhatsApp irgendwelche Emojis und Nachrichten an die Freundin schickt, und man simst ja heute nicht mehr so, ne? Aber dann ist das genauso ein Emotionsaustausch, wie man das früher mit Brieffreundinnen gemacht hat, oder wie man das gemeinsam auf der Jugendbude hockend auf dem Bett und auf dem Boden und weiß ich nicht was gemacht hat. Und es wäre eine irgendwie erwachsene Beurteilung, dass das nicht in Ordnung ist, wobei das andere eine echte Emotion, so, weil ich glaube, das ist nicht das Gefühl der Leute, die das tun. Und das wäre für mich die Fragestellung sozusagen. Wie fühlen die sich denn dabei, wenn sie es tun? Und das, da glaube ich, da wird schon, oder wenn ich ein Instagram-Foto hochlade oder solche Sachen oder eine Story. Klar, das ist alles ein bisschen shiny, ne? Man will sich präsentieren.
Aber das Gefühl ist trotzdem echt in dem Augenblick oder genauso relevant.
Genauso relevant auf jeden Fall, genau. Und ich meine, wer sagt denn nicht, bei anderen Stellen versuche ich ja auch shiny zu sein. Also wenn ich meinem Arbeitgeber begegne, dann erzähle ich dem jetzt ja auch nicht alles, was ich gerade nicht geschafft habe, sondern erzähle ich dem ja meine tollen Erfolge. Und
interessant, ja.
Ne, also.
Ja klar, es ist diese soziologische, wie heißt das, Rollentheorie oder so, dass man eh kontextabhängig sowieso sich so oder so verhält und so ist der virtuelle Raum einfach ein weiterer, in dem man wieder eine bestimmte Facette von sich, von einer bestimmten Art und Weise auslebt und ausdrückt, vielleicht mal ein bisschen kontrollierter, weil man ja Zeit hat, irgendwas hochzuladen, das ist nicht ganz, also außer bei Twitch, man streamt und dann ist es quasi in Echtzeit, dass man sich quasi noch ein bisschen mehr inszenieren kann, aber ja, am Ende sind es halt wieder die gleichen Menschen, die das machen. Trotzdem finde ich es immer schön, also wie wir uns auch gerade im virtuellen Raum treffen können, weil heutzutage das einfach so ist und das ist für mich jetzt genauso, als würdest du hier sitzen und wir würden hier sprechen, tun wir es nochmal über irgendein Webtool. Finde ich es genauso schön, dass wir dich aber im März nächstes Jahr in Berlin auch mal analog bei uns haben und uns wirklich sehen, denn ich sehe, dein virtueller Kaffee ist auch schon ausgetrunken. genau, wir kommen zum Schluss vom heutigen Podcast. Den Rest besprechen wir dann beim Super Communication Land, werden wir uns dann wirklich sehen.
Genau.
Ja, ich freue mich schon drauf und bin ganz gespannt, was ich euch da noch sagen kann.
Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit und liebe gerne. Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Martin, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, immer gerne.
Ich gehe jetzt Teller abspülen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen.
Bis dann.
Auf Wiederhören.